Ein unruhiger Schlaf mit häufigem Drehen kann zum Beispiel ein Anzeichen dafür sein. Bis dahingehend, dass man selbst klar auch mal durchaus aufwachen kann und hat dann ganz starkes Herzklopfen oder schwitzt besonders stark. Meistens ist es so, dass die Patienten dann bemerken, am Morgen zum Beispiel, dass sie nicht richtig ausgeruht sind, obwohl sie vielleicht 8-9 Stunden geschlafen haben. Also richtig müde und über Tag auch nicht mehr so leistungsfähig. Das kann dahin zu führen, dass man zum Beispiel Sekundenschlaf beim Autofahren hat oder wenn man zum Beispiel in einem Meeting sitzt, immer wieder einschläft.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Na, kommt euch das Geräusch bekannt vor? Obwohl, wahrscheinlich kennt den Sound eher die Person, die neben euch im Bett liegt und euch ständig anstupst. Wie häufig kommt das so vor, dass ihr angestupst werdet? Sprechen wir da vielleicht sogar schon von einer Schlafapnoe? Viele wissen gar nicht, dass sie die haben, die Krankheit, aber wir können es in dieser Folge gerne zusammen rausfinden. Ich bin Timo Teichler und gemeinsam gehen wir Symptome durch, sprechen über eine App, die ihr in der Nacht nutzen könnt und euch am nächsten Morgen ein Ergebnis liefert, später dazu mehr. Und natürlich geht's auch darum, was man gegen diese Schlafstörung tun kann. Das erklärt uns in dieser Folge HNO-Arzt Professor Dr. Heiser.
Hallo, grüß Sie.
Hallo, ja, wie sieht's aus auf dem Markt, auf dem Patientenmarkt? Schlafapnoe, ist das etwas, wo Sie sagen, da haben wir momentan irgendwie viel mit zu tun oder das ist mehr geworden oder wie ist so der grundsätzliche Stand?
Nein, in den letzten Jahren gewinnt die Schlafapnoe immer mehr an Bedeutung, sei es einmal aus Patientensicht, dass die durch Internet oder Zeitschriften da immer mehr drauf sensibilisiert werden, weil der Schlaf vielleicht nicht mehr ganz so gut ist. Und auch aus ärztlicher Sicht, auch bei den Hausärzten, kommt dieses Thema immer mehr an, weil man weiß, was für Beschwerden oder Folgeerkrankungen daraus resultieren können.
Okay, wie definieren wir das denn? Also was bedeutet das denn eigentlich?
Also die Schlafapnoe bedeutet, dass die Atmung im Schlaf einfach immer wieder aussetzt. Und das ist für mindestens 10 Sekunden lang. In den meisten Fällen ist es aber länger. So klassischerweise sind das 20 bis 25 Sekunden. Und das liegt daran, dass nachts, wenn wir schlafen, die Spannung, die Muskulatur im Rachen nachlässt. Also der Rachen einfach erschlafft und die Atemwege sich verschließen. Das nennt man dann obstruktive Schlafapnoe. Also obstruktiv steht hier einfach für, dass etwas obstruiert zugeht. Und das ist auch die häufigste Form, die es gibt. Es gibt auch eine zentrale Schlafapnoe. Da sind die Atemwege weiterhin offen. Und da sagt einfach das Gehirn, hör auf zu atmen. Ja, da werden keine Atemsignale mehr vom Gehirn ausgesendet. Die ist aber deutlich seltener und die tritt vor allem bei Herzerkrankungen oder neurologischen Erkrankungen auf.
Merke ich das denn selber? Also werde ich davon dann wach oder habe ich dann so ein Erstickungsgefühl oder?
Ja, teilweise gibt es Patienten, die das berichten, dass sie nachts aufwachen, nach Luft schnappen, das Herz rast etc. Die meisten werden es aber nicht bemerken. Und eine Frage, die natürlich auch immer wieder kommt, ist, werde ich nachts ersticken? Nein, Sie werden nicht ersticken. Sie haben sogenannte Weckreaktionen. Also wenn Sie dann im Schlaflabor sind zum Beispiel und man die Hirnströme ableitet, da sieht man dann so Frequenzbeschleunigungen. Das nennen wir Arousals, Weckreaktionen auf einfach übersetzt. Und da wird der Körper sich immer gegen diese Atemaussetzer wehren. Und dann geht immer wieder der Atemweg hinten auf und die Luft wird wieder reinströmen. Wir werden weiteratmen. Also ersticken werden Sie dadurch nachts nicht.
Okay, aber ich werde schon wach häufig oder unbewusst wach oder?
Es ist ein unbewusst wach, wenn man so will. Also wenn man gerade im Tiefschlaf oder im Traumschlaf ist, dann wird man aus dieser Schlafphase rausgerissen, wird dann aber meistens nur in den Leichtschlaf hineinkommen, wo der Körper dann wieder mit der Muskulatur besser arbeiten kann. Dass sie richtig wach sind, komplett, das ist in den seltensten Fällen der Fall.
Merke ich das denn, also Sie sagen jetzt, man merkt das eigentlich in den meisten Fällen nicht. Also ich habe auch nicht irgendwie einen trockenen Mund, weil ich irgendwie mit offenem Mund da liege oder schnarche oder...
Also Sie merken normalerweise nicht unbedingt selbst, dass Sie in der Nacht Atemaussetzer haben, aber es gibt dann daraus Probleme, die resultieren, zum Beispiel. Und was kann das zum Beispiel sein? Meistens so ein bisschen die Bettpartnerin oder der Bettpartner, der sagt, der neben mir schnarcht laut, ist unregelmäßig, die Atmung ist irgendwie komisch oder er röchelt nachts besonders stark. Ein unruhiger Schlaf mit häufigem Drehen kann zum Beispiel ein Anzeichen dafür sein. Bis dahingehend, dass man selbst klar auch mal durchaus aufwachen kann und hat dann ganz starkes Herzklopfen oder schwitzt besonders stark. Meistens ist es so, dass die Patienten dann bemerken, am Morgen zum Beispiel, dass sie nicht richtig ausgeruht sind, obwohl sie vielleicht 8, 9 Stunden geschlafen haben, also richtig müde und über Tag auch nicht mehr so leistungsfähig. Das kann dahin zu führen, dass man zum Beispiel Sekundenschlaf beim Autofahren hat oder wenn man zum Beispiel in einem Meeting sitzt, immer wieder einschläft oder abends beim Fernseher immer wieder einschläft. Gut, wenn man jetzt einen sehr stressigen Tag hat, kann das natürlich auch passieren, aber es sollte nicht die Norm sein. Es kommt dann zu Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen am Morgen, man ist besonders gereizt vielleicht. Das sind alles diese Dinge, die dann auftreten können, wenn man unter einer unbehandelten Schlafapnoe zum Beispiel leidet. Und daran kann man es dann selbst auch merken.
Aber häufig merken es die Menschen, die mit einem im Bett liegen währenddessen. Das habe ich jetzt schon rausgehört, ne? Also das ist dann dieses klassische
Ja.
Anstupsen von wegen, hör mal zu, gleich kriegst du keine Luft mehr, oder?
Ja, der Klassiker ist natürlich, die Frau sagt, jetzt reicht's endlich mal. Du schnarchst mir schon seit Jahren die Ohren voll und irgendwas stimmt mit dieser Atmung nicht. Jetzt geh endlich mal zum Arzt. Das sind so die klassischen Patienten dann, die bei uns landen.
Und akustisch ist das dann wirklich so ein hartes Röcheln, Schnarchen, hatten Sie jetzt schon einmal kurz Stichwort genannt?
Ja, also das kann schon ein richtiges, auch heftiges Schnarchen sein. Ich habe teilweise Patienten, die durch mehrere Decken und Zimmerwände zu hören sind,
Okay.
ja, bis hin zum einfach auch nur leichten Röcheln. Also da die ganze Bandbreite ist da vorhanden.
Okay. Und Sie haben jetzt auch Männer als klassisch angesprochen, Frauen nicht so betroffen?
Doch, tatsächlich sind Frauen, man geht davon aus, wahrscheinlich genauso häufig betroffen, vor allem in den Wechseljahren, nach den Wechseljahren, weil da kommt es auch zu anderen Zusammensetzungen in der Schleimhaut an sich. Also da lässt einfach die Elastizität nach. Da gibt es jetzt erste Studien dazu, die das Ganze belegen. Aber interessanterweise bei Frauen ist das extrem schambehaftet, das Thema. Ja, die Frau, der Mann, das wird akzeptiert. Das ist normal so, dass der schnarcht, wenn der mal 40, 50 ist. Bei den Frauen aber absolut nicht. Und die tatsächlich ist da oftmals das Problem, dass sie sich genieren, zum Arzt zu gehen.
Man konnte es jetzt nicht sehen, ich sehe es ja bildlich bei Ihnen, aber Sie haben dann ja auch richtig so auf Ihren Hals gezeigt. Also, was passiert denn da dann im Hals? Also, wie muss man sich das vorstellen? Was macht das Ganze denn dann gefährlich?
Also, Schlafapnoe kann gefährlich sein,
Okay.
ja. Nicht dahingehend, dass sie ersticken, das ist nochmal wichtig zusammenfassen, aber sie haben damit ein erhöhtes Risiko zum Beispiel für einen Bluthochdruck, für Herzrhythmusstörungen, für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Aber auch ein Typ-2-Diabetes zum Beispiel kann dadurch deutlich verstärkt werden. Und wir wissen auch zum Beispiel, ein Drittel der Unfälle im Straßenverkehr sind wahrscheinlich auf eine unbehandelte Schlafapnoe zurückzuführen, weil Leute am Steuer, wenn sie vor allem lange fahren, einfach Sekundenschlaf haben und zum Beispiel einschlafen. Also die Schlafapnoe spiegelt sich dann doch schon sehr, sehr häufig in unserem Alltag wider.
Und wieso habe ich das dann? Also woher kommt das? Sie haben jetzt gesagt, altersbedingt, weil was erschlafft. Gibt es sonst irgendwelche Ursache?
Ja, da ist man in den letzten Jahren deutlich weitergekommen. Man weiß auch, dass das mit der Atmungsregulation zum Beispiel zu tun hat, wie gut unsere Rezeptoren im Rachen arbeiten. Aber der klassische Mechanismus ist dafür, wir schlafen ein, der Muskeltonus, also die Spannung unserer Muskeln lässt nach. Das ist normal, das ist physiologisch. Und jetzt kommt es bei demjenigen, der eine Schlafapnoe hat, soweit dazu, dass oben der Rachen, der durch die Muskeln aufrechterhalten wird, also offen gehalten wird, einfach zusammenfällt. Und eines der häufigsten Risiken, warum das passieren kann, ist Übergewicht. Wir wissen, mit zunehmendem Übergewicht steigt deutlich das Risiko für Schnarchen und Atemaussetzer, weil der Rachen hinten einfach enger ist.
Also kann ich da im Prinzip auch gar nicht so viel gegen tun, außer, also wenn wir jetzt vom Gewicht natürlich sprechen schon, aber ansonsten ist das dann.
Ja, doch. Also, naja, was man schon ganz klar sagen muss, wenn die Gesellschaft nicht so übergewichtig wäre, wir wissen, Gesellschaften, die besonders übergewichtig sind, haben auch mehr Patienten mit einer Schlafapnoe. In dem Moment, wo das Körpergewicht runtergeht, wird sich das auch alles deutlich bessern. Aber man muss auch fairerweise sagen, es gibt auch junge, nicht übergewichtige Patienten, die eine Schlafapnoe haben.
Ja.
Ja, das sind Einzelfälle, die gibt es auch, aber es wird einfach deutlich besser werden, wenn Körpergewicht runtergeht.
Ja, weil Sie aber auch gesagt haben, es erschlafft dann, also bei Frauen in Wechseljahren hatten Sie ja beispielsweise angesprochen, also da kann Frau jetzt wahrscheinlich nicht so viel dann tun, oder? Also kann man da was straffen?
Ja, also das mit dem Straffen ist leider,
Ja.
das stellt man sich immer so einfach vor. Das ist, da wir so viele Muskeln haben und die Anatomie so komplex ist, ist es leider nicht so einfach, dann auch gezielt diese Muskeln zu trainieren. Weil das Problem ist ja, der Muskeltonus lässt ja nach, egal wie stark dieser Muskel ist. Also der hört einfach auf, in der Nacht, sage ich mal, sich anzuspannen und diese Atemwege offen zu halten. Und das würde jetzt aber einfach viel zu kompliziert werden. Es gibt noch andere Gründe, warum, sage ich mal, eine solche Schlafapnoe entstehen kann. Das ist jetzt einfach nur etwas vereinfacht und bildlich dargestellt.
Und habe ich jetzt aber rausgehört, dass das meiste Vorgehen so bei Ihnen ist, dass jemand kommt und sagt, ich wurde geschickt, ich würde laut schnarchen, können wir da was machen? Oder wie diagnostiziere, also wie läuft denn die Diagnose dann so ab bei Ihnen?
Ja, also klassisch ist natürlich, wenn ich als Schlafmediziner aus HNO-Sicht aufgesucht werde, ist dann so ein bisschen, dass Bettpartnerin oder Bettpartner den Betroffenen geschickt hat und gesagt, mich stört dein Schnarchen, da muss jetzt mal was passieren. Oder aber manchmal sind Patienten, weil sie einfach so müde, unausgeschlafen sind und dann vielleicht mal einfach Dr. Google zum Beispiel gefragt haben, sind dann auch mal auf die Idee gekommen, eventuell einen Schlafmediziner aufzusuchen, weil sie selbst vielleicht schon den Verdacht einer Schlafapnoe haben. Und dann kann es natürlich sein, dass ich manchmal Patienten herausfische, die wegen was anderem bei mir sind. Ich bin ja HNO-Arzt, behandle ja auch viele andere Dinge und dann zum Beispiel sehe bei dem Patienten, der ist übergewichtig, der ist etwas älter, da haben wir ein hohes Risiko für eine Schlafapnoe und dann selbst da mal etwas näher nachfrage und sich dann herauskristallisiert, okay, da müssen wir zum Beispiel mal eine Messung machen und dem Patienten vielleicht abgehört, aber nicht eine unbehandelte Schlafapnoe hat.
Ja, Messungen machen, also was machen Sie dann genau? Gucken Sie wahrscheinlich einmal in den Hals, Schlaflabor oder wie, was machen wir dann?
Na, direkt ins Schlaflabor gehen wir
Okay.
nicht. Wir machen erstmal immer eine ambulante Messung zu Hause. Klar, schauen wir auch in den Hals und gucken, ob in seltenen Fällen auch mal vielleicht zu große Mandeln dafür verantwortlich sind oder so. Aber da machen wir eine ambulante Messung bei den Patienten zu Hause, ein sogenanntes Screening und schauen dann, ob er diese Atemaussetzer hat oder nicht.
Screening heißt dann, es wird dann mich beim Schlafen, also ich werde beim Schlafen gefilmt, oder?
Nein, da müsste ich eine Kamera mit nach Hause geben.
Ja.
Nein, das machen wir nicht. Nee, es gibt ein Messgerät mit nach Hause und mit diesem Messgerät, das legen Sie abends an. Das nennt man Polygraphie. Mit der messen wir dann zu Hause. Es sind nicht ganz so viele Parameter wie im Schlaflabor, die erfasst werden. Das nennt man Polysomnographie. Aber man kann damit gut sagen, ob jemand eine Schlafapnoe hat oder nicht hat.
Also dann Sauerstoffsättigung oder was messen wir dann da? Oder?
Wir messen einmal die Sauerstoffsättigung, ja genau, gucken dann, wenn es zu Atemaussetzern kommt, ob der Sauerstoff abfällt oder nicht. Es wird die Herzfrequenz gemessen, es wird die Bewegungen vom Brust und Bauch gemessen, also die Atmung an sich und der Atemfluss an der Nase.
Okay, und dann gibt es wahrscheinlich auch so ein Level, von wegen Sie haben Apnoe Stufe 1, 2, 3, 4 oder wie klassifiziert man das?
Ja, man
dann?
Kann... Genau, es wird der Parameter, der sogenannte AHI, wird gemessen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, das ist wie wenn Sie einen Blutdruck messen, zum Beispiel Zucker messen, dann bekommen Sie auch Werte heraus. Dann kriegen Sie einen Zuckerwert zum Beispiel heraus, der so und so hoch ist. Oder beim Blutdruck wissen Sie, der Blutdruck ist jetzt 160 zu 100. Und so messen Sie da in diesen Messungen den sogenannten AHI, das steht für Apnoe-Hypopnoe-Index. Das sind einfach die Anzahl der Atemaussetzer pro Stunde. Und da gibt es gewisse Werte, wo wir wissen, ab da sind es einfach zu viele Atemaussetzer pro Stunde. Und dann kann man das auch einteilen, ob das eine leichtgradige, mittelgradige oder eine schwere Schlafapnoe zum Beispiel ist und kann dann mit dem Patienten die verschiedenen Therapiekonzepte erarbeiten beziehungsweise den Patienten dann einfach ins Schlaflabor leiten.
Okay, wie sieht denn dann die Therapie aus? Also gibt es eine Maske aufs Gesicht oder?
Also es gibt unterschiedliche Therapieoptionen. Die Standardtherapie, es wird immer gesagt Goldstandard. Ich wehre mich so ein bisschen gegen dieses Wort Goldstandard, weil ich finde, die Standardtherapie ist nicht für jeden Patient der Goldstandard, weil jeder von uns sehr unterschiedlich ist und jeder, sage ich mal, anders sich an gewisse Dinge gewöhnen kann. Aber die Standardtherapie und eine sehr effektive Therapie ist diese Maskentherapie. Das ist ja so ein bisschen, wovor viele vielleicht immer so ein bisschen am Anfang, sage ich mal, zurückschrecken und Angst haben. Und jeder kennt die Horrorvorstellungen. Wahrscheinlich kennt irgendjemand im Bekanntenkreis, der sagt, naja, diese Maske ist ganz schlimm, funktioniert nicht. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung jetzt über viele, viele Jahre als Schlafmedizin weg sagen, dass wenn man sich um die Patienten kümmert, viele mit der Maske doch sehr gut zurechtkommen. Das ist eine Maske, die über die Nase gezogen wird, die baut einen positiven Druck auf. Das können Sie sich vorstellen, zum Beispiel wie ein Fahrradschlauch, der luftleer ist. Und wenn Sie den mit Luft befüllen, also hinten den Atemweg mit Luft einfach schienen, dann können Sie diesen Atemweg offen halten. Es gibt aber noch weitere Verfahren, die man machen kann, zum Beispiel eine Unterkieferprotusionsschiene, die wird vom Zahnarzt angepasst, die wird eingesetzt, die schiebt dann den Unterkiefer weiter nach vorne, so können Sie hinten auch den Rachen etwas weiten. Das ist eine andere Option zum Beispiel, mit denen Sie die Patienten gut therapieren können. Oder wenn Atemaussetzer nur in Rückenlage auftreten, dann können Sie bei diesen Patienten zum Beispiel mit einer Rückenlageverhinderung auch gut therapieren, bis dahingehend irgendwann, dass Patienten eventuell auch operative Eingriffe bekommen, bis dahingehend auch, dass jemand zum Beispiel eine sogenannte Stimulationstherapie bekommt.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass manch einer sagt, also ich setze mir doch jetzt hier nicht so eine Maske auf. Also das reicht doch, wenn man mich kurz mal nachts anstößt, damit ich mal eine andere Position einnehme. Also so könnte ich mir ja schon vorstellen, dass die Hürde, wie Sie schon sagen, recht groß ist, jetzt so eine Maske aufzusetzen. Und die ja auch wahrscheinlich Geräusche macht, oder?
Ja, aber die Geräusche, die kann man vernachlässigen, ehrlicherweise gesagt. Interessanterweise, und diese Anekdote erzähle ich dann auch meinen Patienten immer, sind es hauptsächlich nur so ein bisschen die deutschsprachigen Länder, die sich so massiv über diese Geräusche beschweren. Warum? Weil wenn sie in viele andere Länder dieser Welt gehen, laufen überall Klimaanlagen. Da ist man gewohnt, dass es ein gewisses Grundrauschen gibt. Das kennt man vielleicht aus seinen Urlauben oder so. Da ist es so, dass sich viele sich gar nicht über diese Geräusche der CPAP-Maske beschweren. Und die sind wirklich mittlerweile sehr, sehr leise, diese Geräte vor allem. Und auch die Maske, klar, irgendwo ist ein Ventil, wo die Ausatemluft wieder rausströmen muss. Und das werden sie nicht geräuschlos hinkriegen. Aber ich glaube, jedes Geschnarche etc. ist unangenehmer und wesentlich lauter als diese Masken.
Ja, vielleicht sind die Leute aber auch nicht sensibilisiert genug, um zu erkennen, was passieren kann, wenn man das ignoriert. Ist es vielleicht auch das? Also ich war ja erstaunt, als Sie sagten, Diabetes kann dadurch irgendwie ausgelöst werden, oder?
Ja, oder er wird zumindest deutlich verstärkt in gewissen Kombinationen. Ob er alleiniger Auslöser eine unbehandelte Schlafapnoe wirklich der Fall ist, das ist eher unwahrscheinlich. Das weiß man auch nicht so genau. Da wird vieles noch so ein bisschen geforscht und versucht auch die Zusammenhänge zu erklären. Aber ja, eine unbehandelte, mittelschwergradige Schlafapnoe hat wirklich für den Patienten dann auch ein erhöhtes Risiko für diese wirklich schweren Erkrankungen. Und wenn Sie nur an einen Herzinfarkt oder Schlaganfall denken, dann könnten Sie daran ja auch in dem Moment sterben, wenn man so will.
Bevor ich jetzt eine Maske vielleicht nehme, mich operieren lassen, eine Schiene für den Unterkiefer nehme, gibt es sonst vielleicht noch so kleinere Sachen, die man vielleicht erstmal so testen kann mit dem Partner, mit der Partnerin zusammen, um zu gucken, ob das hilft?
Klar, natürlich. Das hängt aber immer vom Schweregrad der Schlafapnoe ab, ehrlicherweise gesagt. Also das sollte man schon ärztlich begleiten. Also zwei Dinge. Einmal Alkoholkonsum am Abend. An jedem Abend, wo wenn Sie jeden Abend Alkohol trinken, dann wird die Schlafapnoe dadurch deutlich verstärkt werden. Kennt vielleicht jeder von uns, wenn er auf einer Geburtstagsfeier war oder so und vielleicht etwas mehr getrunken hat, dass das Schnarchen auch schlimmer wird. Und die Körpergewichtsreduktion, die wir schon angesprochen haben, die ist bei Übergewicht und der Schlafapnoe ganz, ganz entscheidend.
Okay, auf was achte ich denn jetzt abschließend? Also aufs laute Schnarchen, ist das der Hauptindikator oder? Was ist jetzt denn die Anzeige?
Also ich glaube, so die Alarmglocken sollten hochgehen. Ja, wenn ein lautes Schnarchen vorhanden ist, auf jeden Fall, dann sollte man sicherlich das einmal abklären. Da gibt es ja mittlerweile auch, muss man nicht unbedingt gleich zum Arzt gehen, aber gibt es ja mittlerweile auch ganz gute Apps, mit denen man arbeiten kann, wie zum Beispiel dem Snorfox oder so. Da kann man es ja herausbekommen, ob eine Gefahr für eine Schlafapnoe besteht oder nicht. Beziehungsweise dann, wenn ich mich unausgeruht, müde am nächsten Tag fühle, obwohl ich genügend schlafe und hier einfach nicht mehr in die Gänge komme, vielleicht auch Sekundenschlaf über Tag habe, Konzentrationsstörungen und einfach nicht mehr so leistungsfähig bin, dann sollte ich das unbedingt auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, der mir da weiterhelfen kann.
Oh, ich wiederhole es gerne nochmal. Snorfox, so heißt die App, falls da jetzt einer beabsichtigt, zurückzuspulen, braucht er nicht, zumal ich die App euch auch verlinkt habe oben in der Beschreibung zur Folge, denn Versicherte der Heimatkrankenkasse können diese App kostenlos benutzen. Sie ist medizinisch geprüft und ihr könnt mit ihr euer persönliches Schlafapnoe-Risiko testen. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach runterladen, einrichten, Handy neben das Bett legen. Nächsten Morgen gibt es dann das Ergebnis nach der Nacht. Und falls ein Risiko erkannt wird, dann hilft die App euch auch bei der Arztsuche. Ich würde sagen, wir haben das Wichtigste geklärt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben die letzten Minuten ja sozusagen in eurem Schlafzimmer verbracht, um euren Schlaf zu analysieren. Ihr seid jetzt ein bisschen schlauer, was diese Geräusche hier angeht und was dahinter stecken könnte. Danke Ihnen.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.